Bei mir heute im Performance-Podcast zu Gast ist Johannes Nagel, CEO von SWOT.io. Johannes ist seit 13 Jahren bei SWOT.io. Er hat sich hochgearbeitet vom Projektleiter zum CEO oder wie du sagst, Johannes, hochgefallen. Johannes, danke, dass du bei uns im Podcast bist.
Sehr gerne. Ich hoffe, ich kann die Erwartungshaltungen erfüllen.
Auf jeden Fall. Du, Johannes, erzähl mal, wie viele Leute waren bei SWOT.io, wie du gewechselt bist? Und erzähl mir vor allem, was genau SWOT.io ist und wer eure Kunden sind.
Hast prinzipiell, wie ich zu der Firma dazugestoßen bin, die damals noch ein wenig anders hieß, nämlich die Socialisten, waren wir zu zweit oder zu dritt. Es war ein kleiner Raum irgendwo im 7. Bezirk in einem kleinen Büro, der eher ausgeschaut hat wie eine Wohnung als ein Büro. Und jetzt sitze ich da in einem 200 oder 300 Quadratmeter großen Büro mit 44 Leuten, die Wahnsinn. Nicht alle hier sind, aber es zeigt das Wachstum aus den letzten 13 Jahren. Wer ist SWOT.io? Wir sind ein Social Media Management Tool mit Sitz hier in Wien, Österreich, und wir helfen sehr vielen deutschsprachigen Kunden und einigen internationalen Kunden und stellen ihnen ein Tool zur Verfügung, damit die Social Media Prozesse, die in den Firmen vorhanden sind, besser und effizienter abzubilden sind.
Mega. Bei den drei Leuten war da der Michael, der Gründer, auch dabei?
Genau, es war damals der Michael, der Martin, der sitzt lustigerweise noch immer 10 Meter jetzt neben mir. Der war der erste Entwickler und ich bin dann als zweiter Entwickler dazugestoßen. Ja.
Wie kam denn die Entscheidung, dass du CEO von SWOT.io wirst? Und ich glaube, der Michael hat sich auf Walls.io fokussiert.
Genau. Also letzten Endes aus die Socialisten sind dann zwei Firmen entstanden, weil wir dann an zwei Produkten gearbeitet haben. Und die haben sich dann im letzten Endes aufgeteilt. Wir teilen uns immer noch das Büro und den Eigentümer. Aber irgendwann ist dann mal auch nach 10, 11 Jahren beim Michi, dem Eigentümer, die Entscheidung gekommen, vielleicht ist es nicht so klug, sich immer auf zwei Firmen zu konzentrieren oder sich ablenken zu lassen von zwei Firmen. Deswegen hat er sich überlegt, wo kann er noch mehr mithelfen? Und nachdem eben bei mir die Entscheidung vor 7 oder 8 Jahren getroffen wurde, dass ich mich auf SWOT.io exklusiv konzentriere, da immer mehr mitgewachsen bin und immer mehr Teams mit übernommen habe, war es dann irgendwie logisch, dass ich sage, okay, ich konzentriere mich auf den SWOT.io-Teil und der Michi konzentriert sich auf den Walls.io-Teil als Geschäftsführer.
Mega, mega. Was liegt jetzt bei dir in der Verantwortung als CEO und wo sagst du, sprichst du mit Michael ab, was Entscheidung fürs SWOT.io ist oder sag ich mal, wo mischt Michael noch rein? Was liegt ganz allein bei dir?
Ja, also prinzipiell ist es so, dass wir vor 1,5 Jahren jetzt in der Firma angekündigt haben, damals die aufgeregteste CEO-Transition der Welt, so haben wir es damals genannt. Also wir haben das schon sehr früh angekündigt, dass Michi sich da zurückziehen wird. Und letztes Jahr war ich eben der alleinige Geschäftsführer für alle 7 Teams, die wir intern haben. Und am Ende letzten Jahres haben wir uns dazu entschieden, wieder einen zweiten neuen Geschäftsführer dazu zu holen, den Manuel. Der ist jetzt seit Anfang des Jahres dafür verantwortlich, sich um Marketing und Sales zu kümmern. Und bei mir liegen die ganzen Produkt- und Technikthemen wieder.
Ah, verstehe. Das ist auch da, wo du sagst, da bist du,
da kommst du her, oder? Das Herz, genau. Also ja. von da komme ich. Ich kenne das Produkt von Anfang an und das hilft natürlich auch allen anderen in der Firma, wenn es da einfach Leute gibt, die von Anfang an noch dabei sind, alles dir beantworten können, die ganze Historie kennen, alle Kunden, die wir bisher hatten, kennen und einfach auch alle Entscheidungen, die wir irgendwann mal getroffen haben, zumindestens rekapitulieren können oder immer noch halbwegs argumentieren können.
Okay, was war so eine Entscheidung, wo du sagst, so, die ist jetzt mal im Diskussionsraum gestanden?
Naja, also vor 2 Jahren haben wir uns eben versucht, neu aufzustellen, dadurch, dass wir gewusst haben, okay, der Michi wird sich irgendwann mal verabschieden und wir haben das Ganze nochmal professionalisiert und ein Produktteam dazugeholt. Da haben wir natürlich überlegt, wo soll die Reise hingehen und wo wir damals an dem Punkt angelangt sind, haben wir uns dann dazu entschieden zu sagen, okay, wir wollen nicht nur im Enterprise-Segment tätig sein, also bei größeren Kunden, ARD, ZDF, ORF, in der Riege, sondern wir wollen halt auch ein wenig dafür sorgen, dass kleinere Firmen Zugriff auf effizientes Social-Media-Management haben und dementsprechend haben wir gesagt, okay, lass uns in Richtung Self-Service das Produkt öffnen, umbauen, so dass wir ein Public-Pricing haben, das auf unserer Webseite ist, dass du tatsächlich jederzeit loslegen kannst, Und das war natürlich eine von den größeren Entscheidungen, die wir in den letzten Jahren
Kann
getroffen
man
haben.
vorstellen, ja.
Aber wir haben das jetzt dann Mitte letzten Jahres gelauncht und sind eigentlich sehr zufrieden, wie es angelaufen ist.
Wie ist das Verhältnis? Wie sage ich mal, eher kleinere, die Selbstservice nehmen und wie viel größere Enterprise-Kunden?
Also wenn du es tatsächlich nur von der Anzahl an Kunden hernimmst, dann ist es aktuell so, dass wir, würde ich sagen, 60% eher so in die Self-Service-Richtung haben. Wenn du natürlich nochmal Umsatz vergleichst oder so, schauen die Zahlen dementsprechend natürlich nochmal anders aus, aber rein von
Die
absoluten
Cash-Cows sind
Zahlen.
die großen, oder? Die.
Ja, also es verändert sich natürlich, je nachdem, wie lang du die Self-Service-Zahlen anschaust oder auch weiterrechnest in die Zukunft hin. Self-Service ist definitiv ein Treiber bei uns, was die Zahlen angeht. Und dementsprechend sind wir natürlich auch happy, dass wir in diese Richtung entschieden haben.
Mega. Wie viel Aufwand machen so Selbstservice-Kunden? Erzeugen die überhaupt einen Aufwand oder ist es im Verhältnis zu die größeren eher, sage ich mal, nicht zu
Naja,
beachten?
also das Spannende ist halt, dass du zwei komplett verschiedene Ansätze hast. Enterprise-Kunden hast du einen Sales-Cycle von mehreren Monaten, hast du sehr viele Termine, mit denen du das Produkt durchgehst, Vertragsdetails besprichst, bis in Datenschutzbestimmungen, bis ins den letzten Komma und Beistrich sozusagen. Und bei den Self-Service-Kunden ist es halt so, die kommen da auf die Webseite, klicken sie mal herum und hin und wieder hast du dann schon das Thema, okay, sie wollen vielleicht doch in den Enterprise-Bereich, weil es auch einfach featuremäßig anders aussieht bei uns, je nachdem, für dich entscheidest. Aber insgesamt ist es natürlich schon so, dass Self-Service-Kunden deutlich weniger Ressourcen in Anspruch nehmen.
Verstehe. Wie groß ist da euer Sales-Team für die Enterprise-Kunden? Wie viele Leute habt ihr da?
Wir haben aktuell 3 bis 4 Personen, die im Growth-Team an den Enterprise-Neukunden arbeiten und die sind eigentlich auch sehr gut ausgelastet.
Cool. Johannes, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Was treibt dich eigentlich an? Jetzt sage ich mal, du hast jetzt so ein bisschen wieder den Fokus im Produktsegment und als CEO oder CEO slash vielleicht auch CTO. Und was treibt dich an persönlich? Was möchtest du gern? Deine Posts sind immer so inspirierend von, du möchtest irgendeinen Impact, du möchtest bewegen. So, jetzt frage ich mal zurück, was
Ja,
möchtest du bewegen?
also letzten Endes möchte ich bewegen, dass die Leute, die bei uns in der Firma arbeiten oder die sich täglich öfter mal sehen, dass die einfach eine gute Zeit miteinander haben. Also mir ist das Thema Kultur in der Firma sehr wichtig. Und ich glaube, es muss einfach fair für alle zugehen. Was heißt alle? Kunden und Kundinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Eigentümer, Eigentümerinnen. Also die müssen alle am Ende des Tages von dieser Firma, die wir haben, was haben. Und es soll halt nicht irgendwie in eine Richtung abdriften, dass nur die Eigentümer was haben oder nur die Kunden oder so. Also das muss einfach gut gebalanced sein. Und was mich antreibt, sind halt gute Leute, die wir zum Glück auch sehr vielzählig hier in der Firma haben, wo du weißt, okay, die ziehen alle an der gleichen Schnur sozusagen und gehen in die gleiche Richtung und die brennen auch für ihre Arbeit. Ich habe andere Firmen gehabt in der Vergangenheit, wo ich in der Früh aufgewacht bin und mir gedacht habe, will ich heute ins Büro gehen? Und hier ist es halt so, dass ich wirklich jeden Tag sehr motiviert an die Sache herangehe. Das sehe ich auch bei allen anderen. Und das ist für mich persönlich das wichtigste Argument, warum man in einer Firma sein sollte. Dass man einfach das Gefühl hat, man ist umgeben von guten Leuten, talentierten Leuten und man kann gemeinsam was für die Kunden und Kundinnen auch entwickeln. Also wenn wir gutes Feedback bekommen, hören, dass sich Firmen, sehr große, namhafte Firmen, Social Media ohne uns gar nicht mehr vorstellen könnten, ist das natürlich ein Balsam auf die Seele.
Ja, auf jeden Fall. Gratuliere dazu. Johannes, wie bekommst du oder wie in Sorte, wie stellt sie euch auf? Weil das ist immer so, das ist so ein Thema, das ich bei meinen Kunden auch oft sehe. Wie etabliert man so Feedback Loops eigentlich? Wie schafft man es, sage ich mal, da wirklich ganz nahe am Kunden zu sein, das Feedback sich einzuholen, sowohl quantitativ auch qualitativ?
Ich sage mal zwei spannende Themen, die ich da nennen würde. A, unser Ansatz ist als Firma insgesamt relativ klein zu bleiben. Also wir konkurrieren mit Firmen, die sicher 5 bis 10 Mal so groß sind wie wir. Aber wenn du auf die Webseiten von denen schaust, da findest du keine Personen. Jedes Mal, wenn du da im Support anrufst oder schreibst, kommst du wochenlang kein Feedback oder bekommst ein Feedback von einer Person, mit der du noch nie gesprochen hast. Das heißt, bei uns, wenn du auf die Webseite schaust, siehst du sehr viele Gesichter, nämlich Gesichter von Personen, die schon sehr viele Jahre in der Firma sind. Das heißt, du hast immer wieder die gleichen Touchpoints und so kannst du natürlich auch eine Beziehung zu Personen aufbauen oder Kunden, Kundinnen, die einfach viel tiefer geht und wo du einfach viel besseres Feedback auch bekommst. Wenn du als Kunde selbst merkst, du hast immer den gleichen Ansprechpartner, der kann sich noch erinnern, was du zuletzt mit ihm besprochen hast, der informiert dich, wenn irgendwas freigeschalten wird, was du mal angefragt hast, dieser konstante Austausch einfach, dann ist das was ganz was anderes. Und das Zweite ist eben auch und direkt unser Support-Team. Wir haben von Anfang an sehr viele Ressourcen noch reingesteckt, um zu sagen, wir wollen das beste Support-Team im Social-Media-Management-Bereich haben. Wir haben 4 Leute bei uns jetzt auch im Team. Die kannst du jeden Tag von 8 bis 8 erreichen, komme was wolle. Die helfen dir mit Tool-Fragen, die helfen dir innerhalb von 4 Minuten. Die sind da für dich, können sich an dich erinnern. Und die nehmen auch jedes Feedback auf und leiten es verlässlich ans Produktteam weiter, das sich auch verlässlich um die ganzen Themen kümmert. Das heißt, einfach überall professionell zu sein und zu sagen, okay, wir sehen Kundenfeedback einfach als wichtig und bauen das an jeder Ecke und Ende im Unternehmen ein, hilft halt, dass du langfristig dann einen sehr guten Feedback-Loop hast. Natürlich kann ich da auch sagen, wir haben im Produktteam Research-Themen, wo wir immer wieder gezielt auf Kunden eingehen, aber eben die Kern-Messages, bleib klein, bleib agil, und bleib so konstant, dass du eine gute Beziehung zu deinen Stakeholdern, wie sie auch alle heißen, aufbauen kannst.
Bleib klein, bleib agil. Also heißt, ist die Firma komplett gebootstrapped oder?
Ja. Also wir haben keine externen Investoren. Das hat sich alles eben durch das ursprüngliche Agenturbusiness ergeben, was wir vor 13 Jahren hatten und haben dann irgendwann mal die Entscheidung getroffen, okay, wir wollen all in gehen, was die Produktentwicklung angeht und schreiben von dem her von Anfang an schwarze Zahlen. Seit dem ersten Monat an hat sich noch nie verändert und ja, wir wachsen langsamer. Und wenn du international sagst, okay, in 10 Jahren auf 40 Leute, belächeln das viele, aber es ist eben auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir wachsen langsamer, aber dafür nachhaltiger. Wir müssen jetzt 2023 niemanden wieder aus der Firma entfernen, weil wir vielleicht zu hoch gepokert haben oder so. Das heißt, das ist einfach unser Ansatz zu sagen, langsam, nachhaltig, wir wachsen gerne, aber nicht um jeden Preis.
Wie dein Post, den ich gelesen habe von dir, glaube ich, heute hast du einen Post gepostet über das Thema, sage ich mal, Sicherheit. Mhm. Und du hast so ein bisschen gesagt, okay, auch ein bisschen das Thema belächelt, dass zum Beispiel der Musk Twitter gekauft hat und im jetzt mit dem Thema auch Cybermobbing und die ganzen Fakes, die sich umeinander schwirren. Mhm. Wie gewährleistest du jetzt, ihr seid ein Social Media Anbieter, das heißt, Social Media ist ja eigentlich bekannt für Gossipen, für Mobbing, ja. Wie gewährleistest du oder wie stehst du in der Verantwortung als CEO, diesen Spagat zu schaffen, einerseits offen zu sein für diese Welt, aber andererseits aber auch irgendwie zu schauen, dass man die Verantwortung wertschätzt und die Sicherheit gewährleistet?
Ja, also ist ein spannendes Thema, was du ansprichst. Letzten Endes haben wir sehr viele Produktentwicklungen auch gemacht, die einfach unseren Kunden und Kundinnen helfen, schneller Community Management zu betreiben. Also du kannst in unserem Tool einfach alle Kommentare sehen, die jetzt auf deiner Facebook-Seite zum Beispiel stattfinden. Und wir haben da Automatismen eingebaut, dass du informiert wirst, wenn es Kommentare gibt, die du dir vielleicht zuerst anschauen solltest. Und mit sehr vielen Funktionen, die wir da integriert haben oder auch priorisiert haben, haben wir oft das Feedback von großen Kunden bekommen, dass wir durch unser Tool auch schaffen, dass weniger Fake News oder Hate Speech oder was auch immer auf den Fanpages stattfindet, weil sie halt einfach schneller die Kommentare, die ersten Kommentare finden, die schon irgendwie verstecken oder gegensteuern können, damit Folgekommentare gar nicht mehr entstehen. Und das finde ich persönlich eine sehr sehr rewarding, zu sagen, okay, wir helfen ein wenig mit, um dafür zu sorgen, dass es etwas vernünftig auf Social Media zugeht. Ist natürlich immer noch sehr, sehr schwierig, weil wir wissen, wenn du an große Nachrichtenseiten denkst, die gehen über in sehr viel negativen Kommentaren oder immer wenn es irgendwas gibt, irgendwas, was Politik interessiert, hast du die eine Seite, die happy ist, die andere Seite, die unglücklich ist. Das heißt, da eben mit Funktionen im Tool gegenzusteuern, finde ich eben immer super spannend und haben wir eben auch schon oft überlegt, wie wir da noch besser helfen können. Und das sind so Schlagworte dann natürlich auch wie AI, dass das schneller erkennt, was Kommentare sind, die du vernachlässigen kannst oder wo du besonderen Augenmerk drauf legen kannst, natürlich ganz präsent.
Wo siehst du aktuell so in der Firma, sage ich mal, ihr wollt nachhaltig wachsen, legt sehr viel Wert auf, sage ich mal, eine sehr persönliche Beziehung zum Kunden. Wo siehst du gerade Engpässe, wo du sagst, hey, da schrauben wir gerade dran, die versuchen wir gerade auszuhebeln?
Also ich würde sagen, in einer Bootstrap-Firma, wenn du jeden fragst, würde er sagen, an allen Ecken und Enden. Also jedes Team schreit, dass wir eigentlich mehr Mitarbeiter bräuchten oder Mitarbeiterinnen. Das fängt natürlich an im Entwicklungsteam, wo du sagst, hätten wir doppelt so viele Entwickler, könnten wir doppelt so viele Features launchen, oder im Produktteam, wo du sagst, naja, wir brauchen gar nicht doppelt so viel, wir brauchen nur die richtigen Features. Das heißt, lass uns im Produktteam noch mehr Personen dazu holen. Das Sales-Team schreit natürlich auch immer nach mehr Personen, um mehr aktiven Outreach über Outbound-Aktivitäten starten zu können. Also lass mich umgekehrt formulieren, es gibt eigentlich kein Team, wo wir hören würden, dass wir genug Leute sind.
Okay, aber das ist doch auch ein gutes Zeichen. Das klingt ja, auch wieder sehr homogen.
Definitiv, ja.
Johannes, wenn wir uns in 3 Jahren wieder treffen und zurückblicken auf deine Reise, was muss für dich persönlich als beruflich passiert sein in diesen 3 Jahren? Dass du sagst, hey, ich bin glücklich mit meinem Fortschritt.
Ja. Ich persönlich nehme mich eigentlich nie zu wichtig, würde ich sagen. Das heißt, mein Interesse ist, dass es allen, die in der Firma hier arbeiten, gut geht. Und wenn es allen gut geht, geht es mir im besten Fall dadurch auch gut. Ich freue mich am meisten darüber, wenn ich am Ende des Tages klüger rausgehe, als ich in der Früh reingegangen bin ins Büro oder ins Homeoffice, je nachdem, wo ich mich halt befinde. Und wenn das so weitergeht und ich konstant was lernen kann und immer nur 1% quasi wachsen kann pro Tag, dann ist das schon deutlich mehr, als dass irgendwas Großes passiert. Also mir ist eben dieses Nachhaltige wichtiger. Und ja, wir haben unsere Firmenziele. Wir wollen mit dem Umsatz natürlich auch in den nächsten Jahren deutlich nach oben schrauben sozusagen. Aber ich glaube, das sind eben alles nachgelagerte Themen zu den Themen, die immer heißen, wir wollen eine gute Atmosphäre in der Firma haben. Wir wollen motiviert vorankommen. Und wir wollen auch schauen, dass wir eine gute Work-Life-Balance haben. Also das gehört natürlich auch dazu. Das heißt, ein wenig mehr Sport und ein wenig mehr Zeit mit meiner Tochter wären vielleicht nicht das Allerschlechteste.
Ja, das kenne ich. Also Beide Themen brennen bei mir auch.
Evolution anstatt Revolution. Wenn alles so weiterläuft wie bisher, muss ich sagen, bin ich deutlich zufriedener, als ich mir das jemals am Anfang meiner beruflichen Laufbahn vorgestellt hätte.
Da würde ich gerne einhaken, einmal in die berufliche Schiene wegen den Umsatz steigern und einmal in sage ich mal, die, deine 1% wachsen in diese Improvement Schiene. Ich fange mal mit dem beruflichen an, weil ich glaube, dann steigen wir in dieses Ding. Was sind so Ziele, Maßnahmen, die ihr greift, wo du sagst, hey, die sind so, sage ich mal, so Zahnräder, die ineinander greifen, die dann diese Umsatzsteigerung. Auf was fokussiert sich, wo du sagst, hey, das ist der Plan, um diesen Umsatz auch anzuheben?
Ja, also wo wir gerade dabei sind, dran zu arbeiten, ist einfach nochmal Strategie überarbeiten. Ich glaube, das macht jede Firma zu jeder Zeit. Was heißt das aktuell konkret bei uns? Wir versuchen ein wenig aus diesem reaktiven Modus zu kommen, wo wir schauen, welche Features ermöglichen uns die sozialen Netzwerke? Wo können wir nachziehen hin zu einem, wir wollen aktiv uns überlegen, wo wir eigentlich mit dem Produkt hinwollen und auf welche Fokusthemen wir uns drauf packen wollen. Also das ist so für die Produkt-Roadmap aktuell gerade das Wichtigste. Da haben wir gerade sehr viele spannende Ideen, in welche Reise oder in welche Richtung es gehen kann. Und natürlich Professionalisierung von allen Growth-Maßnahmen, sei es Inbound-Marketing, sei es Outbound-Sales, ist natürlich tagtägliches Brot und da gibt es sehr viele individuelle Taktiken auch, aber eben so die Definition der Produkt-Roadmap oder der Produktstrategie ist gerade was, was uns am meisten beschäftigt und wo wir auch einfach den größten Hebel sehen. Wir sehen, dass wir konstant schön wachsen können mit der aktuellen Strategie, aber unsere Vermutung wäre, dass wenn wir da nochmal selber aktiver oder aggressiver werden, dass wir dementsprechend auch nochmal eine größere Chance hätten, da am Umsatzhebel zu drehen.
Ah, verstehe. Das heißt auch, sage ich mal, Produkte, Features zu lancieren, die auf der Plattform direkt einen Nutzen haben und weniger jetzt angedockt sind an irgendwelche Roadmaps von die Social Media Plattformen.
Genau. Absolut.
Und jetzt zu deinem privaten, du sagst, du bist ein Lifelong Learner, jeden Tag schaust, dass du dich ein bisschen verbesserst. Was ist denn gerade so ein Thema, wo du sagst, hey, in diesem Thema möchte ich mich gerade verbessern? Was ist gerade so, wo du dich gerade reinsteigerst, wo du sagst, hey, da bin ich gerade drinnen und da möchte ich gerade dazulernen?
Jetzt hast du mich wahrscheinlich am falschen Fuß erwischt, weil jetzt kommt raus, dass ich, was mein Lifelong Learning angeht, ziemlich chaotisch bin oder in sehr viele verschiedene Richtungen abdrifte. Es ist halt, wenn du mehrere Teams führst, gibt es so viele unterschiedliche Themen, die dich tagtäglich irgendwie erreichen und wo du denkst, das könnte man sich anschauen, das könnte man sich anschauen. Das heißt, mein Approach ist immer ein wenig so dieser Generalist mit einem guten Überblick zu sein und sich dann ein paar Fokusthemen rauszusuchen. Also bei mir sind natürlich weiterhin die Technik, die ich bis ins letzte Detail oder sagen wir mal zu 95% verstehe, was wir hier in der Firma machen. Und da bleibe ich natürlich irgendwie so automatisch am Ball. Wenn du immer deine Twitter-Feeds offen hast, dann bekommst du über die neuesten technischen Dinge immer was mit. Auf LinkedIn sind es dann eher so die Kulturthemen, die immer in meiner Timeline gespült werden oder irgendwelche Hot Takes zu Sales-Themen oder zu Social Media insgesamt. Also es ist sehr vielschichtig und das ist auch was mir eben so gut gefällt hier in der Firma, dass es so viele verschiedene Themen gibt, in die ich mich weiterentwickeln kann. Wie ich vor 13 Jahren angefangen habe als technischer Projektleiter oder / Softwareentwickler, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich mich irgendwann mal mit Gleitzeitvereinbarungen oder Homeoffice-Regulierungen beschäftige oder mit Marketing-Themen oder mit Support-Themen. Das Spannende ist, ich weiß schlichtweg nicht, was in meinem nächsten Termin oder am nächsten Tag passiert. Und das ist was mich konstant motiviert hält. Einfach immer dieses Herumwechseln, Kontext-Switching, Leuten helfen und letzten Endes auch die anderen dazu bringen, besser zu werden.
Steht, bist du ein Mensch, wo du sagst, du brauchst eher viel Struktur oder du genießt eher das Chaos?
Ich bin im Kopf sehr strukturiert, aber nicht unmittelbar in der Umsetzung, ich bin jetzt nicht der Mensch, der um 5 Uhr in der Früh aufsteht, eine Stunde laufen geht, dann die ersten E-Mails checkt, dann einen Kaffee trinkt. Also,
das sind aber Roboter, glaube ich.
Ja, vielleicht, ja. Aber das so sehen ja viele Leute, wie strukturierte Menschen herangehen. Und bei mir ist es so, dass ich halt sehr strukturiert bin im Kopf, was ich machen möchte. Aber es ist dann trotzdem so, dass es manchmal nach außen hin vielleicht chaotisch wirkt. Ich bekomme sehr oft das Feedback, dass Leute sich fragen, woher weiß ich das alles oder wie passt das jetzt plötzlich alles zusammen? Und bei mir gibt es halt dieses Bild, wo ich hin möchte, aber es ist vielleicht für Personen, die mir zuschauen, jetzt nicht unmittelbar erkennbar, warum das so funktioniert, dass ich dann am Ende genau dort lande. Also alles wunderschön aufgeräumt. Ich hasse auch nichts mehr, als wenn mein Tisch chaotisch wäre. Also am Tisch steht genommen Computer und sonst gar nichts. Aber im Doing dann so ein Hin- und Her springend, wie so ein kleiner Hase, der zickzack läuft, um alle Feuer, die es hier in der Firma gibt, zu löschen.
Johannes, gibt es gerade derzeit, sag ich jetzt mal, ein Buch, das dich besonders interessiert, das dich fesselt?
Ich habe vor kurzem auf LinkedIn auch gepostet, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es heißt die 1%-Methode oder das 1%-Prinzip. Da geht es halt darum, zu sagen...
Baker, oder? Habe ich gelesen, glaube ich, ja.
Ja, weiß jetzt nicht mehr, wie der
Ja.
Autor genau heißt. Aber es geht letzten Endes darum zu sagen, Ziele sind wichtig, aber Ziele sind nicht alles, weil wenn du sagst, okay, mein Ziel ist, ich möchte einen Marathon laufen, dann ist das zwar schön und gut, aber eigentlich wäre es viel besser, Läufer zu werden, der konstant läuft. Und dann wirst du dadurch besser. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte heuer den Wien-Marathon laufen, habe ich mir schon oft vorgenommen. Und ich habe es auch hin und wieder mal geschafft, einen Halbmarathon zu laufen. Aber was ich nie geschafft habe, ist diese Konstanz. Und durch diese Konstanz und dieses 1% besser werden, holst du eigentlich viel mehr raus, als einmal auf was hinzuarbeiten und dann wieder darauf zu vergessen, dass du eigentlich laufen wolltest. Das heißt, das wird in dieser 1%-Methode sehr schön beschrieben und das hat sehr stark mit mir resoniert, wie man so schön sagt.
Ja, es ist, wie ich meine Kids oder meiner Tochter auch dieses Zinseszins erklärt habe. So, weil in der Schule lernst du Zinseszins und das ist eine Formel und so. Aber eigentlich habe ich es ja auch so erklärt, dass du sagst, eigentlich im Leben ist ja alles Zinseszins. Also wenn du immer, wie du sagst, diese 1% kontinuierlich draufpackst, das sind dann die Zinsen, dann wird man irgendwann einmal auf ein Ergebnis sein, das sich exponentiell eigentlich verhaltet zu dem, wo man angefangen hat. Obwohl es am Anfang
Genau.
ausschaut, das macht man überhaupt keinen Fortschritt. Und dann auf einmal kommt der Compound-Effekt und ist auch übrigens auch ein super Buch, der ist geil von Dan Harris, Compound-Effekt. Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, aber irgendwas mit Compound. Aber die 1%-Methode habe ich auch gelesen. Ich bin da auch ein totaler Fan von dem, obwohl ich es teilweise nicht so gut umsetzen kann,
Okay,
aber ich bin
bist du
vom
Läufer geworden aufgrund des Buchs oder hast du irgendwas?
Nein, also im Laufen mache ich nur, weil ich weiß, dass ich mein Biorhythmus im Keller ist, wenn ich fange sehr früh an zum Arbeiten um 7 und dann auf Mittag 1 herum, wenn ich da nicht laufen gehe, weiß ich, dass der Nachmittag ziemlich schwer wird.
Okay,
Und das
warst du heute
Laufen ist
laufen um eins?
heute nicht, weil ich wollte
Okay,
mit dem
das heißt,
Podcast schließen, aber
es wäre ein schwieriger Nachmittag für dich.
ich war noch im Podcast gehe laufen, aber ich wollte jetzt nicht schwitzen während dem Podcast, weil ich brauche immer so lange, ich bin wie so eine alte Lokomotive. Wenn ich laufen gehe,
Okay.
schwitze ich 2 Stunden nach,
Alles
ich kann es
klar.
ja vergessen.
Okay.
Das wollte ich dir nicht antun. Aber ich gehe heute
Okay.
schon noch laufen, aber ich gehe halt nicht für einen halben Marathon. Das ist immer zwischen, kommt auf die Zeit davon. Wochenende vielleicht 10, aber sonst zwischen 6 und 8 Kilometer.
Okay.
Aber nicht
Cool.
um jetzt irgendwie Gewichtsziele zu verfolgen, weil das schmeiße ich sowieso durch meinen ganzen Knappern weg, aber sondern einfach nur um Energie. Ja, für mich ist es ja total eine. Und auch gute Ideen kommen mir beim Laufen. Also wenn ich so ein Problem habe und ich
Absolut, ja.
laufe,
Das ist der Grund, warum ich sehr gern laufen gehe, weil du dann einfach sehr viel Zeit hast und keine Ablenkung durch Handy oder durch E-Mails oder Netflix oder was auch immer. Das heißt, du bist konzentriert und kannst da sehr gut über alles nachdenken.
ja, was ich oft mache vorm Laufen, ich schreibe es mir entweder auf mein Flipchart oder mein Whiteboard die Frage auf, die mich belastet. Dann gehe ich laufen. Dann höre ich am Anfang Spotify, am Podcast. Und irgendwann schalte ich den Podcast ab. Und dann merke ich, wie auf einmal während dem Laufen geht weiß nicht, da geht irgendwelche Zahnräder los und fange dann diese Frage zu bearbeiten. Und manchmal gelingt es, manchmal nicht, aber das ist immer noch besser als, ja, sage ich mal, blockiert auf der Couch zu sitzen.
Definitiv, ja.
Meine Tochter hat gestern eigentlich eine sehr, sehr, meine Tochter kommt heim und kennst du eine warme Brise? Und meine Tochter, wir haben das gemacht zu Hause und es ist am Anfang voll unangenehm, weil man es nicht gewohnt ist. Warme Brise ist einfach, dass man ganz was Nettes über einen anderen Menschen sagt, oder?
Okay.
Und was ich mir aufgefallen ist, das habe ich dann sofort ausprobiert, auch mit meinem Vater und so, okay, der meinte, ich bin irgendwie vielleicht alkoholisiert oder so, aber weil man es nicht gewohnt ist, man ist oft im Meckern, aber man ist nie in dem, dass man sagt, Dankbarkeit zeigt. Jetzt auf dich bezogen, wenn du zurückblickst, die letzten Jahre, auf welcher Folge bist du besonders stolz? Wo bist du dankbar? Wo bist du stolz? Wo sagst du, hey, ja, das kann ich richtig feiern. Das ist richtig gut gelungen.
Ja, weil wir gerade übers Laufen gesprochen haben, ich war damals sehr glücklich, wie ich 31 Kilometer geschafft habe. Sind nicht ganz 42 geworden, aber 31 aus dem Stand und ohne Vorbereitung und ohne Verpflegung war schon was, wo ich mir gedacht habe, okay, damit kann man stolz sein. War danach aber auch komplett kaputt, also keinen nennenswerten Trainingseffekt danach gehabt. Aber es war zumindest ein schönes Ergebnis. Natürlich ist man stolz, wenn man irgendwo 13 Jahre arbeitet und von Kollegen und Kolleginnen und natürlich auch vom direkten Vorgesetzten und Eigentümer immer wieder die Bestätigung bekommt, dass das, was man macht, gut ist und man in der Karriereleiter rauffällt, so wie es genannt in der Vorbereitung. Es war nie der Plan, Geschäftsführer zu werden, aber ich mag es gerne. Ich glaube, ich mag es auch halbwegs gut, würde ich von mir behaupten. Und das würde ich natürlich als Erfolg sehen. Meine Eltern haben selber ein Geschäft gehabt, haben es bis zu 20 Personen geschafft. Und jetzt zu sagen, okay, ich habe es bis 44 Personen jetzt geschafft, ist nicht meine eigene Firma, aber trotzdem bin ich Geschäftsführer, ist natürlich was mich auch stolz macht. Und vor 5 oder 6 Jahren habe ich mal von Facebook direkt ein Angebot bekommen, ob ich nicht bei ihnen arbeiten will, nachdem ich in so einem sehr, sehr exklusiven Developer Programm mit 20, 30 Leuten auf der Welt teilgenommen habe und mir den Namen gemacht habe, war jetzt auch nicht irgendwas, was ich aktiv verfolgt habe, aber einfach passiert ist. Und dementsprechend, das würde ich so als berufliche Erfolge kategorisieren, würde aber gerne nochmal privat enden, eine Tochter zu haben und ihr Fahrradfahren beizubringen. Das sind eigentlich die Momente, die dann irgendwie hängen bleiben und die mich insgesamt noch glücklich machen.
Mega, mega, du kannst richtig stolz sein. Und bei Kindern merkt man halt einfach, was wir oft als Erwachsenenalter verlernen, ist es, da gibt es kein Aufgeben. Die lernen einfach Fahrradfahren. Punkt. Das ist so. Da gibt es, das kann ich nicht und dann ist es vorbei, sondern die lernen Fahrradfahren. Die
Das
lernen
stimmt, ja.
laufen. Und das ist immer mega genial anzuschauen. Das haben wir dann irgendwann mal die Hemmungen, wo wir sagen, es könnte doch einer, die sehen, dass man da irgendwie einen Fehler gemacht hat, vergeigt. Und bei Kindern gibt es das gar nicht. Das finde ich.
Einfach ablegen. Ich kann dir nur sagen, in der Schule, ich habe Englisch gehasst, hat einfach nie funktioniert und irgendwann jetzt in der Firma, wir haben Firmensprache Englisch, habe ich es einfach lernen müssen oder einfach anfangen müssen zu praktizieren und jetzt bin ich fluid und habe überhaupt kein Problem damit und verbringe meinen ganzen Tag de facto in englischen Meetings und machen. Und du wirst es können. Also einfach nicht aufgeben. Und es gibt eigentlich nichts, was der Mensch nicht machen kann.
Johannes, was sind denn so Fragen, um den Podcast abzurunden? Was sind denn so Fragen, mit denen Leute an dich rantreten können, mit denen philosophieren, wo du sagst, für diese Themen brennst du oder da bist du Experte, da hilfst du gerne weiter? Was sind so Fragen?
Also, wofür ich natürlich brenne, sind alle technischen Themen. Also das Skalieren von Web-Applikationen ist seit jeher irgendwie so das Thema. Das heißt, wenn es technische Fragen gibt oder eben Themen, wie man auch Produktmanagement betreibt, das ist das, wo ich am besten antworten kann, wo ich glaube ich auch ganz gut zu Hause bin oder zumindest sehr viele Meinungen vertrete, ist Firmenkultur. Das ist auch was ich super spannend und wichtig finde eben. Und Social Media als Komplex ist natürlich auch was mich die letzten 13 Jahre jetzt eben beschäftigt und wo ich sehr, sehr viel Erfahrung aufbauen konnte. Also egal, was du mich, glaube ich, zu Social Media fragst, ich müsste es dir beantworten können.
Das ist ja perfekt. Johannes, wo findet man euch und wie kann man mit dir speziell in Kontakt treten?
Naturgemäß findet man die Firma Spotio überall im Social Web, wie man so schön sagt, aber natürlich auch einfach unter spot.io auf der Webseite. Mich persönlich findet man auf LinkedIn, einfach Johannes Nagel in die Suchleiste eingeben. Auf Google natürlich sowieso auch. Gibt es auch eine private Webseite von mir und wo ich auch aktiv bin, ist direkt auf Twitter. Da bin ich @yolive. Da poste ich aber eher private Dinge oder nerdy Themen. Also beruflicher Kontext natürlich ganz klassisch auf LinkedIn.
Mega, mega. Ist Twitter noch, hat Twitter, wie verändert sich Twitter jetzt mit der Übernahme von Musk in die, oder hat es überhaupt eine Veränderung?
Würde sagen, das verändert sich von Tag zu Tag. Es gibt da sehr viele Themen. Wir sind natürlich gerade als Firma in Lauerstellung, weil es ein neues Pricing gibt für die Schnittstelle. Das heißt, wir wissen noch nicht, was auf uns genau zukommt, wie wir das weiterhin anbieten können. Und jetzt rein produktseitig hat sich noch nicht unmittelbar viel getan, außer den ganz vielen Thematiken mit Twitter Blue und den Haken und Validierungen. Aber sie planen ja auch deutlich längere Tweets zu erlauben und unterschiedliche Formate auch wieder. Ein Revival von der Videoplattform. Da gibt es sehr viel, woran sie gerade arbeiten. Wann das alles kommt und in welchem Ausmaß,
Ja.
das sei dahingestellt.
Ja, ist eh total spannend. Auch habe ich irgendwo gelesen, dass der Twitter-Gründer da, oder wie, na, wie ist der da? Wer war der Twitter-Founder?
Jack Dorsey.
Jack Dorsey, jetzt auch irgendwie eine Art neue Social-Media-Plattform entwickeln will oder
Naja,
entwickelt schon?
der wollte sowas wie ein Protokoll vorschlagen. Also, dass es eben kein zentrales Ding ist, weil er auch mal gesagt hat, sein größter Fehler war eigentlich zu sagen, Twitter ist eine Firma und kein Verein oder was Gemeinnütziges sozusagen. Dementsprechend wollte er dann nochmal versuchen, den Twitter-Ansatz ein wenig anders aufzubauen, aber auch Jack Dorsey ist ein sehr illustrer Mensch mit sehr vielen Ideen. Ja, lass mich mal so formulieren. Also muss man auch mal abwarten, was daraus kommt.
Okay, mega. Johannes, war super sympathisch, super spannend mit dir zu plaudern, hat richtig viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles, alles Gutes auf deine Reise, sowohl persönlich als beruflich. Vor allem jetzt die Zeit mit der Tochter ist extrem spannend. Also, das ist eine Zeit, die ich wünsche dir ganz viel Work-Life-Balance und dass du
Danke,
beide
danke.
Welten mitbekommst. Und danke dir,
Definitiv.
dass du die Zeit genommen hast für unseren Podcast.
Hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Hannes. Danke, Baba. Ciao, Baba.
Tschüss.
Hast du manchmal das Gefühl, festzustecken? Dann bist du nicht allein. Der Podcast ist für Performer gedacht, die offen über ihre Reise und die damit verbundenen Herausforderungen sprechen wollen, um andere Leute, die diese Schritte noch vor sich haben, die Möglichkeit geben, daraus zu lernen. Jeder Mensch hat eine einzigartige Reise vor sich, die seine Ziele und Handlungen bestimmen. Wenn du die Herausforderungen anderer erkennst und sie zu eigen machst, setzt du ein unglaubliches Potenzial frei. Hast du selber mal Bock, bei diesem Podcast mitzumachen? Dann besuch mich unter benjaminlutje.net. Würde mich freuen, mit dir zu plaudern.